Herr Borgmann, ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Einführung. Herr Pees, herzlichen Dank für den Taxidienst vom Bahnhof aus. An Herrn Buskotte, herzlichen Dank für die Einladung, auch für die Formulierung des so provokanten Titels. Und an Sie alle, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse heute Abend. Es ist ja nicht ganz einfach, Menschen für ein Thema zu mobilisieren, das eben tatsächlich immer weniger Menschen in ihren persönlichen Lebensvollzügen, in ihren Alltagsverbringungen entsprechend hier interessiert und betrifft. Provokante Frage, eindeutige Antwort, so hatte der Osnabrücker Kirchenbote getitelt, und ich bin ganz froh, dass Herr Pees mir diesen Artikel in die Hand gedrückt hat. Hier wird nämlich angekündigt, dass ich eine eindeutige Antwort auf diese Frage gebe. Gut zu wissen, dass es so sein soll, da weiß ich jetzt auch, worauf ich hinauslaufe und in welche Richtung wir uns mit diesem Vortrag entsprechend bewegen wollen. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für die Vorstellung. Ich bin, das hatte Herr Borgmann hier betont, ich bin nicht Theologe, ich bin nicht Sozialwissenschaftler, sondern ich bin Historiker. Das bedeutet, dass wir in der Regel, also die Kolleginnen und Kollegen, die im historischen Seminar arbeiten, sind in der Regel nicht für Zukunftsprognosen, auch nicht für Gegenwartsanalysen zuständig, sondern wir kümmern uns um die Vergangenheit und versuchen dort Erkenntnis und Wissen zu produzieren. Ich glaube aber, dass wir in diesem speziellen Fall, den wir uns heute anschauen wollen, nämlich die Entwicklung sowohl der katholischen wie auch der evangelischen Kirche im Nachkriegsdeutschland, dass wir dort doch eine ganze Menge daraus lernen können, wenn wir eben unseren Blick in die Vergangenheit entsprechend schweifen lassen. Und die Diagnose, die Herr Borgmann schon gestellt hat, ist ja nun, dass die volkskirchlichen Strukturen, wie wir sie beispielsweise aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts kennen, dass diese tatsächlich sehr, sehr deutlich an ihr Ende gekommen sind. Und meine Idee in diesem Vortrag ist es, meine Idee unter diesem etwas provokanten Titel Stirbt die Kirche aus, ist es, dass wir uns mal etwas genauer anschauen, was eigentlich in der Tradierung des Glaubens, in der Weitergabe von religiösen Gehalten zwischen den verschiedenen Generationen, die wir in der Nachkriegszeit beobachten können, was da eigentlich passiert und was entsprechend schief geht in diesem Zusammenhang. Und ich sage eins vorweg, eine Antwort, die generell und oft gegeben wird, scheint mir nicht besonders triftig zu sein. Wenn Sie meinen Vorgänger oder meinen Vorvorgänger gehört hätten oder auch viele Pastoraltheologen, auch viele Kirchenfunktionäre, dann hätten die Ihnen gesagt, naja, das ist halt Säkularisierung. Also der Bedeutungsverlust von Glauben, der sozusagen eins zu eins gekoppelt ist an die Modernisierung von Gesellschaft. Der Zusammenhang, der immer wieder aufgemacht wird, ist dann ein ganz einfacher. Eine Gesellschaft wird moderner. Eine Gesellschaft bedarf nicht mehr der Funktion von Religion, sei es für die Fürsorge, sei es für die Pflege, sei es für die Erklärung von überweltlichen Dingen, beispielsweise der Blitzeinschlag, wofür wir sozusagen heute keine religiöse Deutung mehr brauchen. Und deswegen verschwindet eben 60er, 70er, 80er Jahre, also die gängige Theorie, die Gesellschaft, die Religion in gesellschaftlichen Zusammenhängen immer mehr. Ich glaube, dass wir mit dieser Idee eigentlich fehlgehen und dass wir uns selber sozusagen etwas beruhigend einreden, dass es sich dabei um einen natürlichen, einen quasi natürlichen Prozess handelt. Wir können das aber ganz schnell verabschieden, wenn wir darauf schauen, wie sich beispielsweise die Präsenz religiösen Lebens in der Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten entwickelt. Präsident Trump hin oder her, nach wie vor sind die Vereinigten Staaten eine der modernsten Gesellschaften dieser Welt. Und Sie werden sehen, also egal wohin Sie schauen, dass sich die Präsenz von Religion in diesen öffentlichen Zusammenhängen ganz anders entwickelt, als wir das in Deutschland beispielsweise beobachten können. Auf 4 von 5 Kontinenten, wir sprachen eben darüber, das sind Ergebnisse, die kanadische Forscherinnen und Forscher erhoben haben. Auf 4 von 5 Kontinenten steigt die Zahl derjenigen Menschen, die in irgendeiner Art und Weise an Gott oder an irgendwelche transzendenten Zusammenhänge entsprechend glauben. Das hängt auf der einen Seite mit der Bevölkerungszahl, die insgesamt, also mit der Weltbevölkerungszahl insgesamt steigt zusammen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass auf 4 von 5 Kontinenten eben tatsächlich die Attraktivität eines Glaubens für die persönliche Lebensgestaltung, für die Alltagsverbringung eben entsprechend zunimmt. Und das, was Soziologen in den 80er Jahren, Soziologinnen in den 80er Jahren noch als den selbstverständlichen allgemeinen Trend beschrieben haben, nämlich Säkularisierung als einen globalen und weltumgreifenden Prozess, das ist eigentlich die Ausnahme, die wir hier auf unserem Kontinent vielleicht sogar nur auf unserem halben Kontinent beobachten können. Also der Himmel hat für immer weniger Menschen Bedeutung in ihren persönlichen Lebensbelangen. Und das ist eine Tendenz, die wir tatsächlich besonders scharf oder in besonders krasser Ausprägung hier bei uns in Deutschland, Deutschland West, Deutschland Ost, wie auch in Gesamtdeutschland entsprechend nach 1990 beobachten können. Und meine Damen und Herren, ich will damit einführen, dass ich Ihnen zunächst einmal diesen Prozess etwas demonstriere. Ich habe Ihnen hier zwei Kuchendiagramme aufgemacht. Zwei Kuchendiagramme, die einmal die Religionszugehörigkeit 1950, das ist von Ihnen gesehen auf der linken Seite, beschreiben, und dann die Religionszugehörigkeiten der Bevölkerung in Deutschland zum Ende des Jahres 2016. Und was Sie hier beobachten können, ist eigentlich ein ziemlich einfacher Befund. Es geht mir gar nicht um das 1% mehr oder das 1% weniger auf Seiten der Protestanten oder der Katholiken, sondern es geht mir um die generellen Trends, die wir hier entsprechend beobachten können. Und was Sie sehen, 1950, wir haben hier Zahlen, die das gesamte Deutschland betreffen, also trotz der Entwicklung, trotz der Teilung Deutschlands und die Gründung der beiden deutschen Staaten, haben wir sozusagen sowohl die Bundesrepublik wie auch die DDR in diesen Zahlen enthalten. Und 1950 verteilt sich das religiöse Feld relativ eindeutig. Sie haben fast 50% Katholiken, Sie haben fast 50% Protestanten. Das religiöse Feld ist sozusagen zweigeteilt. Sie haben einen kleinen Rest von 3,6%. Und wie wenig diese im öffentlichen Leben beachtet wurden, können Sie schon daran ermessen, dass die Demoskopen der damaligen Zeit, die versucht haben, diese Grafiken entsprechend zu erstellen und diese Zahlen zu erheben, sich nicht mal dafür interessierten, was diese 3,6% eigentlich entsprechend betraf, wie die sich religiös verorten oder ob die sich dezidiert atheistisch oder nicht religiös entsprechend verstanden. Also das ist der Befund, von dem wir ausgehen, 1950. Wir haben ein religiöses Feld, was im Wesentlichen zweigeteilt ist, was also den typischen Bikonfessionalismus so seit dem 17. Jahrhundert für Deutschland, also die prägende Religionscharakteristik, die beiden Konfessionen sind gut verankert in der Gesellschaft. Wir bieten das Ganze sozusagen bis fast an unsere Gegenwart heran und gucken auf das Jahr 2016. Also von Ihnen aus gesehen jetzt rechts, was wir hier haben. Die größte der Konfessionen, wenn es denn eine Konfession, eine zusammenhängende Gruppe wäre, ist die Gruppe der Konfessionsfreien. Also diejenigen, die in Meinungsumfragen, die in Zählungen, die stattfinden, dezidiert angeben, dass sie keiner Konfession angehören. Und dann haben Sie, Sie sehen die Zahlen hier entsprechend eingetragen, haben Sie sozusagen etwas mehr Mitglieder der katholischen Kirche, 28,5%, etwas weniger Mitglieder der evangelischen Kirche, Landeskirche und Freikirchen, die hier zusammengefasst sind, 26,5%. Sie haben hier eine Zahl von konfessionsgebundenen Muslimen, 4,9%. Wenn man versuchen will, das sozusagen in absolute Zahlen zu übertragen, dann wären das so ca. 4,5 Millionen, vielleicht 5 Millionen Muslime, Männer und Frauen. Es ist nicht ganz einfach, diese Zahl zu bestimmen, da es sozusagen andere Einschluss- und Ausschlusskriterien gibt, als beispielsweise in den christlichen Kirchen. Dadurch, dass wir keine formelle Taufe als Zugang haben, lässt sich auch die Zahl der Muslime nicht besonders gut zählen. Lange Zeit hat man in Deutschland in den 70er und 80er Jahren beispielsweise immer einfach diejenigen, die aus bestimmten Gegenden der Welt nach Deutschland eingewandert sind, als Muslime gezählt. Und wir wissen wenig eigentlich darüber, wie religiös gebunden diese Menschen, die hier als Muslime aufgezählt sind, entsprechend sind. Und wir haben eben einen ganz kleinen Teil, hier 3,9% von Menschen, die sich selber als religiös bezeichnen, aber keine der großen Konfessionen. Also das, was vorher halbe-halbe gewesen ist, hat sich nun mindestens gedrittelt. Und die größte Konfession, oder wenn Sie so wollen, die größte Kirche, wäre im Moment derjenigen, die sich als konfessionsfrei und nicht gebunden fühlen in irgendeiner Art von Religion. Jetzt ist natürlich die Zahlen von 2016, die wir ja haben, integrieren das, was wir auch in der DDR, in der ehemaligen DDR beobachten können. Und ein Einwand, den man leicht machen kann, woher kommt diese Entwicklung, ist zunächst der Verweis darauf, dass es natürlich im Osten Deutschlands, in der DDR, eine politische Konstellation gegeben hat, die grundsätzlich darauf ausgerichtet war, die christlichen Kirchen nicht zu stärken, sondern ganz im Gegenteil zurückzudrängen. In verschiedenen Phasen hat die SED-Diktatur versucht, die christlichen Kirchen klein zu halten oder Arrangements mit ihnen zu finden. Und dadurch ist sozusagen der Prozentsatz derjenigen, die konfessionell gebunden sind, in den neuen Ländern heutzutage immer noch relativ niedrig. Also während wir in der alten Bundesrepublik gelegentlich noch volkskirchliche Strukturen vorfinden können, ist das in der ehemaligen DDR nicht der Fall. Ich berichtete eben von den kanadischen Kolleginnen und Kollegen, die sich darum bemühen, so Religionssurveys weltweit zu erstellen. Und neben Teilen von Tschechien, neben Teilen von Albanien sind eben bis heute die neuen Länder eine der am atheistischsten Regionen dieser Welt. Und wenn Sie sozusagen irgendwann mal vergessen haben sollten, wie die Mauer verlief, dann müssen Sie sich nur eine Karte der Konfessionsverteilung in Deutschland anschauen. Und dann haben Sie fast 1:1 den Verlauf der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze dort entsprechend wieder abgebildet. Also das wäre ein Punkt, den wir in unseren Überlegungen letztlich rausrechnen müssen. Natürlich gibt es in der DDR sozusagen einen stärkeren Trend zur Säkularisierung, weil es eben politischen Druck auf diejenigen gibt, die als Katholiken, aber vor allem als Protestanten, also die Katholiken sind eine absolute Minderheit in der DDR, die vor allen Dingen als Protestanten ihren Glauben leben wollen. Und was ich Ihnen jetzt hier aufgezeigt habe, sind zwei Kuchendiagramme, die wiederum zeigen, wie sich diese Zahlen verschieben von 1987 auf 1990. Also dass wir den politischen Faktor DDR entsprechend hier mit integriert haben. Und Sie sehen von Ihnen aus gesehen links die Zahl der Konfessionsfreien 1987 11,4%, die Zahl der Konfessionsfreien 1990 22,4%. Hier haben wir also die kleinere DDR mit knapp 17 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern, die mit der größeren alten Bundesrepublik zusammengeht, sodass wir dort den Anteil der konfessionsgebundenen Menschen tatsächlich reduziert haben. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus bin, die politische Begründung dafür ist die eine Sache. Wir sehen aber auch, wenn wir das Ganze fortprojizieren um weitere Jahrzehnte, dass dieser Trend eigentlich selbst tragen. Wir kommen nämlich von den 22,4% Konfessionsfreien, die wir 1990 unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung feststellen können, kommen wir jetzt auf 2003 31,8%. Also, ja, die SED-Diktatur hat dazu geführt, dass ein Teil der Entchristlichung sich ereignet hat und damit können wir das entsprechend erklären. Aber es kann uns nicht ausreichen, sich darauf zu berufen und allein den politischen Druck dafür verantwortlich zu machen. Ganz im Gegenteil.
Wenn wir nochmal die allererste Grafik uns anschauen,
müssen wir dazu übergehen, dass wir auch weit darüber hinaus nachdenken, wie es dazu kommt, dass es einen solchen exzeptionellen Traditionsbruch gibt. Bevor ich mich mit Ihnen zusammen daran machen will, bestimmte Phasen der Kirchengeschichte, der Nachkriegskirchengeschichte hier einmal anzuschauen, um bestimmte Weichenstellungen zu untersuchen, wo Distanznahmen und Säkularisierungsvorgänge sich in besonderer Weise gezeigt haben, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, oder möchte ich drei Punkte machen, mit denen wir so ein wenig erklären können, warum das wirklich ein exzeptioneller Vorgang ist, den wir hier feststellen können. In der Regel gehen wir Historikerinnen und Historiker davon aus, dass sich Mentalitäten, Weltanschauungen, Überzeugungen, auch Alltagshaltung relativ langsam verändern. Also die longue durée der Mentalitätsgeschichte, das ist etwas, was französische Historikerinnen und Historikerkollegen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entsprechend eingeführt haben. Und Sie können das in vielfacher Hinsicht sehen, also die Beziehungen zwischen den Geschlechtern beispielsweise, Konzepte von Weiblichkeit, Konzepte von Männlichkeit, wie die sich entsprechend verändert haben, beziehungsweise wie langsam dort Fortschritte, Rückschritte, wie auch immer Sie das beurteilen, wie langsam dort Veränderung in eine Richtung entsprechend festzustellen ist. Was wir hier beobachten können, ist sozusagen ein Traditionsabbruch zwischen 1945 und heute, der sich innerhalb von 2, 2,5 Generationen ereignet. Normalerweise rechnen wir als Sozialhistoriker mit 25 Jahren pro Generation. Und wenn Sie das sozusagen hochrechnen, dann haben wir diese 2,5 Generationen, in denen sich tatsächlich das religiöse Feld von einem letztlich halbierten Kuchen auf eine mindestens Drittel Arrangement entsprechend verändert. Ein zweiter Punkt, warum das Ganze so erstaunlich ist, ist der weltweite Vergleich, den ich zu Anfang schon einmal kurz angeführt habe. Denn in dieser Zeit, die wir hier beobachten, sehen wir, dass sich global die Zahl derjenigen, die tatsächlich ihr Leben gestalten mit einer Transzendenz, also das, was wir Gott nennen, steigt. Wegen des Anstiegs der Weltbevölkerung, aber auch wegen der Attraktivität, die Religion für viele Menschen entsprechend auf 4 von 5 Kontinenten hat. Und nur in Deutschland, beziehungsweise in Westeuropa, ist diese Entwicklung eigentlich eine andere. Sie sehen in vielfältigen Zusammenhängen, dass religiöse Lebensweisen attraktiv sind. Und es sind nicht nur Muslime, Männer und Frauen, die sozusagen an Zahl zunehmen, sondern es gibt auch in vielen Belangen christliche Zusammenhänge, die im Moment wachsen. Also wenn Sie nach Südamerika beispielsweise schauen, dann können Sie beobachten, wie in den 80er, 90er Jahren innerhalb von 1,5 Jahrzehnten sozusagen ein vormals fast ganz katholisches Brasilien innerhalb von wenigen Jahren letztlich umgepflügt wird in einer evangelikalen Christlichkeit mit einer Dynamik, einer Mobilität, die es wirklich in sich hat. Also auch die Zahl der Christen und Christinnen nimmt entsprechend zu. Nur wir können das entsprechend hier in Deutschland nicht beobachten, sondern sehen einen ganz anderen Trend. Und der dritte Punkt, warum dieser Zusammenhang eigentlich so exzeptionell ist, wenn wir jetzt, das habe ich ja eben versucht einmal zu tun, wenn wir die besondere Konstellation in der SED-Diktatur herausrechnen, wo wir tatsächlich eben eine politische Umgebung haben, die versucht, die Kirchen mindestens klein zu halten, wenn nicht sogar noch stärker zu drangsalieren, dann muss man sagen, dass sich mit Blick auf die alte Bundesrepublik und mit Blick auf das wiedervereinigte Deutschland diese Säkularisierung ereignet in einem Klima, in einem Kontext, wo Politik und Gesellschaft die Kirchen aufs Äußerste gestützt und gefördert haben. Ich will ein Beispiel geben. Nie wurde, meine Damen und Herren, so viel Religionsunterricht erteilt an staatlichen Schulen mit ausgebildeten Religionslehrerinnen und Religionslehrern wie in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat es weder in Weimar gegeben, noch im Kaiserreich, noch davor. Aber die Ergebnisse dieses Gravierungsprozesses sind minimal. Und das sind, meine Damen und Herren, die drei Punkte, die diesen Umstand, Säkularisierung, also das Wegbrechen, der Wegfall, die Veränderung von kirchlichem Leben, besonders erklärungsbedürftig machen. Warum existiert das Ganze gegen den Welttrend? Warum passiert das Ganze, obwohl wir eigentlich politisch sehr gute Bedingungen, sehr stützende Bedingungen haben? Und warum passiert das Ganze in einer Dynamik, in einer Geschwindigkeit, obwohl normalerweise, das ist jetzt so eine kleine Historikerweisheit, sich eben Weltanschauungen relativ langsam verschieben. Und diese Frage, diese zugespitzte Frage, warum eigentlich die volkskirchlichen Strukturen in Deutschland, West, im Bistum Osnabrück, in vielen anderen Bistümern, aber auch in den evangelischen Landeskirchen, in den Freikirchen an ihr Ende gekommen sind, die würde ich gerne mit Ihnen einmal heute Abend klären. Und dazu kann meines Erachtens der Rückblick des Historikers dienen, indem wir bestimmte Phasen der Kirchengeschichte, der Nachkriegskirchengeschichte in den Blick nehmen, um dort nach Ursachen und Zusammenhängen zu suchen, die uns das Ganze eben plausibel machen. Wenn wir uns verabschieden von dieser Idee, dass Säkularisierung letztlich alles erklärt, dann macht es das Ganze spannend, also intellektuell spannend, weil wir einen Prozess haben, der eben nicht einfach nur natürlich passiert, sondern wir können sehr konkret nach Entscheidungen gucken, die getroffen werden, nach kirchenpolitischen Entwicklungen, nach gesellschaftlichen Entwicklungen, die uns dann erklären, helfen, warum dieser Wandel eben stattgefunden hat. Das macht es deshalb intellektuell spannend, aber das macht es auch für diejenigen, die sozusagen diese Kirchenpolitik betrieben haben, in besonderer Weise spannend, weil man dann eben auch nach Verantwortlichkeiten fragen kann, was sich eigentlich getan hat in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten, die wir entsprechend beobachten. Jetzt möchte ich, meine Damen und Herren, eine letzte Grafik einführen, die uns so ein bisschen als ein Fieberthermometer dienen soll des religiösen Lebens in Deutschland entsprechend. Was Sie hier sehen, ich erkläre Ihnen das, was Sie hier sehen, ist das Abtragen von Kirchenein- und Kirchenaustritten, jeweils im Tausenden, auf Seiten der evangelischen und auf Seiten der katholischen Kirche. Jetzt müssen wir uns aber ganz grundlegend verständigen darüber, wie triftig eine solche Statistik eigentlich ist. Und Sie wissen, dass allein das Verbleiben in der Kirche noch nicht viel aussagt über persönliche Gläubigkeit oder Frömmigkeit. Hier, wie auch im Münsterland, wo ich jetzt herkomme beispielsweise, haben wir natürlich immer noch Relikte von volkskirchlichen Strukturen, wo es einfach normal ist, dass man mit der Taufe, mit der Kindertaufe, das ist der bei uns übliche Weg, in die Kirche hineinzukommen, einfach mit dabei ist. Und der Austritt ist sozusagen dann tatsächlich nur der allerletzte Schritt, den nur die wenigsten für sich persönlich unternehmen wollen. In dem Sinne benutze ich diese Grafik eben tatsächlich nur als so eine Art Fieberthermometer. Nämlich in den Momenten, wo besonders viele Menschen sich entscheiden, in die Kirche einzutreten oder in die Kirche, aus der Kirche auszutreten, da tut sich was. Da haben wir sozusagen die Spitze des Eisbergs und wir müssen dann als historisch interessierte Menschen etwas genauer schauen, welche Konflikte, welche Entwicklungen, welche Dynamiken eigentlich genau in diesen Zeiten zu beobachten sind, wo diese Kircheneintritte, aber auch die Kirchenaustritte in besonderer Weise zu beobachten sind. Ich versuche Ihnen diese Grafik mal zu nahe zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob das von hinten so zu erkennen ist. Es geht auch gar nicht um einzelne Zahlen. Sie sehen nach oben hin Kircheneintritte evangelisch hellgrün, Kircheneintritte katholisch in diesem Rot entsprechend aufgezeichnet, Kirchenaustritte evangelisch nach unten hin in blau und Kirchenaustritte katholisch nach unten hin in diesem orangefarbenen Ton, den Sie hier beobachten. Wie die Grafik funktioniert, zeige ich Ihnen an einem einzigen Ausschlag, der sozusagen deswegen bemerkenswert ist, weil er tatsächlich singulär ist in gewisser Weise. Also wenn Sie mal gucken, zwischen 1930 und 1940 gibt es sozusagen einen Peak, der sich wirklich gewaschen hat und der keine Fortsetzung findet oder kein vergleichbares Beispiel findet. Also knapp 400.000 Menschen, die sich in Deutschland entscheiden, in die evangelischen Landeskirchen einzutreten. Und Sie können diese Zahl sogar noch sehr viel genauer kalkulieren. Das ist nämlich alles die erste Jahreshälfte 1933, unmittelbar nach dem Antritt der Regierung Adolf Hitler. Und da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, protestantischen Männern und Frauen, beziehungsweise Männern und Frauen, die sich entscheiden, protestantisch zu werden, weil man davon ausgeht, dass in diesem Moment die politische Führung, der nationale Aufbruch, den man mit der NSDAP und der NS-Bewegung verbindet, organisch verbinden wird mit den deutschen Christen, also mit einer Glaubensbewegung, die in besonderer Weise dieses nationalsozialistische Gedankengut aufgenommen hat. Und da glaubt man dann sozusagen, hier etwas zu finden und geht zum Teil aus Opportunismus, zum Teil aber auch aus Überzeugung, dann in diesem Moment dazu über, in die evangelische Kirche entsprechend einzutreten. Das wäre so ein Beispiel dafür, wie diese Grafik entsprechend funktioniert. Sie sehen, dass sie auf der katholischen Seite nichts tut in diesem Zusammenhang, sondern dass wir hier in den 20er Jahren, in den 30er Jahren sozusagen bestimmte Austrittswellen haben, die wir entsprechend erklären oder später mal heranziehen können, um uns sozusagen die Dynamik unmittelbar nach 1945 verständlich zu machen. Wenn Sie diese Grafik so ein bisschen weiterverfolgen mögen, dann schauen Sie in die 40er Jahre und sehen dann, dass in dem Moment, wo Adolf Hitler die deutschen Christen letztlich fallen lässt und sich davon verabschiedet, tatsächlich seine eigene Bewegung auch auf religiöse Gruppen zu bauen, dass dann viele derjenigen, die vorher eingetreten sind, sich wieder dazu entscheiden, auszutreten, weil man das für politisch opportun hält. Und da sehen Sie dann, dass auch nach einer relativ bewegungslosen Zeit im Bereich des Katholizismus in diesen 40er Jahren zum ersten Mal anfangen, in größeren Zahlen katholische Männer und katholische Frauen aus der katholischen Kirche entsprechend auszutreten. Alle Bewegungen, die Sie hier sehen, verlaufen letztlich fast parallel, wobei das Niveau von Austritten und Eintritten auf Seiten der Katholiken immer niedriger ist, weil sie in gewisser Weise die Kirchenzucht, die Organisation in Vereinen und Verbänden, die Integration ins Milieu letztlich dichter haben, sodass die Ausschläge sowohl nach oben wie auch nach unten eigentlich weniger stark sind, als Sie das beispielsweise im Protestantismus beobachten können. Ich lasse das mit dem Nationalsozialismus und wir schauen uns an sozusagen unmittelbar die Zeit nach 1945. Und ich möchte Sie auf drei Phasen aufmerksam machen, die ich besonders in den Blick nehmen möchte. Und die erste Phase wäre jetzt zu beobachten, ich zeige Ihnen das mal kurz an.
Und zwar von der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945 bis in die 1970er Jahre, wo wir sozusagen einen ersten qualitativen, also quantitativen oder qualitativen Sprung haben, in dem mehr Menschen aus der Kirche, aus beiden großen christlichen Kirchen entsprechend austreten. Das würde ich gerne in einem ersten Schritt mit Ihnen klicken. Dann würde ich gerne sozusagen tatsächlich einen Sprung machen bis in das Jahr 1990, was sich politisch verbindet mit der deutschen Wiedervereinigung. Auch dort sehen wir, dass es eine quantitative Zunahme gibt von Menschen, die die protestantische Kirche, die Landeskirche verlassen und die katholische Kirche entsprechend verlassen. Und die dritte Phase, die ich gerne mit Ihnen in den Blick nehmen würde, das wäre für Sie diejenige, die hier gar nicht mehr abgetragen ist, denn Sie haben hier die Zahlen von 2010. Und wir könnten dann versuchen, das zumindest mental zu verlängern bis nach 2018 hin. Vergangenen Freitag machten bei uns in Münster die Westfälischen Nachrichten mit der großen Schlagzeile auf, dass man für 2018 davon ausgeht, dass die Zahl, also der Bischof selber äußerte sich dementsprechend, dass die Zahl der Kirchenaustritte ein bis dahin nicht gekanntes Niveau erreicht hat. Und wir würden dann nochmal die Phase von 2010 bis 2018 entsprechend in den Blick nehmen, um nochmal insbesondere die Antwort darauf zu geben, wo heute die katholische Kirche eigentlich steht. Ich starte mit der unmittelbaren Nachkriegszeit und hatte schon versucht, die unmittelbare Vorgeschichte etwas anzudeuten und das Auf und Ab christlichen Lebens im Nationalsozialismus entsprechend anzuschauen. Wenn Sie heute in gängigen Büchern, in gängigen Gesamtdarstellungen danach schauen, wo der Ort der Kirchen im Nationalsozialismus eigentlich ist, dann finden Sie in der Regel die Ausführungen zur katholischen Kirche, zur evangelischen Kirche im Kapitel Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und dann finden Sie angeführt Kardinal Graf von Galen beispielsweise, andere prominente Geistliche, die oder auch Laien, die sich entsprechend gegen den Nationalsozialismus geäußert haben und damit eben tatsächlich auch Widerstand geleistet haben. Ich glaube, dass wir mit dieser Perspektive, die dort geboten wird, relativ fehlgehen in der Beurteilung dessen, was sich an Christentum und Nationalsozialismus in diesen Jahren 33 bis 45 entwickelt hat. Sie können das, wie unplausibel diese Vorstellung ist, dass sich die Kirchen in besonderer Weise in Widerstand, Widersetzlichkeit oder Resistenz geübt hätten, können Sie ganz einfach daran ersehen, dass zu diesem Zeitpunkt eben tatsächlich über 95% der deutschen Bevölkerung in einer der beiden christlichen Kirchen beheimatet gewesen sind. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die im Nationalsozialismus nicht nur einen Krieg führt, sondern auch eine europaweite Verfolgung und Ermordung der Juden entsprechend organisiert, wo sozusagen ein hohes Maß von Mobilisierung, ein hohes Maß von Selbstgleichschaltung mit vorausgesetzt werden muss. Ich will das nicht vertiefen, aber der Befund meines Erachtens ist, dass man 1945 in eine Nachkriegs-Bundesrepublik startet, die viel stärker vom Nationalsozialismus geprägt ist, als es insbesondere die beiden Kirchen wahrhaben wollen. Denn das eigentliche Bild, was man gerne verbreitet, und was auch sozusagen von außen zugeschrieben wird, ist das von der unbeschädigten Institution. Also die Ecclesia Triumphans, die triumphierende Kirche. Und wenn Sie mal nach Münster kommen und wollen sehen, wie sich so etwas visuell gestaltet hat, dann gehen Sie ins Stadtmuseum und dann sehen Sie sozusagen in einem der ersten Säle ein großes Foto davon, wie Kardinal Graf von Galen im vollen Ornat auf den Trümmern des Domes ein Hochamt hält. Also 1946. Und die Idee, die sich damit verbirgt, ist eine, die in der Zeit der unmittelbaren Nachkriegsjahre durchaus populär gewesen ist, nämlich die Idee, dass man jetzt in einer Gesellschaft, die moralisch, ethisch in vielerlei Hinsicht stark abgewirtschaftet hat,
wo das Nationale zerbrochen ist, was vorher eine ganz große Rolle gespielt hat, wo das Militär abgewirtschaftet hat. Man hat diesen Krieg eben tatsächlich von außen erzwungen, verloren entsprechend. Dass man jetzt aufbauen könne auf diese christliche Basis, die man 1933 bis 1945 verloren habe. Und diese Rechristianisierungs-Euphorie nach 1945 trägt nicht nur die Kirchen, insbesondere die katholische Kirche. In der evangelischen Kirche verhält sich das alles etwas anders, weil wir mit der Glaubensbewegung Deutsche Christen und mit der innerkirchlichen Oppositionsbewegung der bekennenden Kirche sozusagen viele zerstörte Landeskirchen haben, die in sich sehr gespalten gewesen sind. Aber auch die evangelischen Landeskirchen rücken ab den 50er Jahren stark in die Rolle von Ordnungsfaktoren und von denjenigen, die eigentlich einen moralischen Kompass entsprechen. Und mit diesem Selbstbewusstsein starten die Kirchen nach 1945 oder ab 1949 dann in die Bundesrepublik hinein. Und Sie können das sehen, für die Katholiken haben wir unmittelbar nach 1945 noch keine Zahlen, aber Sie sehen jetzt,
wenn Sie hier schauen, hier sind wir 1945, gibt es sozusagen auf Seiten der Protestanten einen kurzen religiösen Frühling, da treten wieder Menschen, Männer und Frauen, in die protestantischen Landeskirchen ein. Aber diejenigen, die die Verhältnisse in der damaligen Zeit aufmerksam beobachten, prognostizieren schon damals, Ivo Zeiger beispielsweise, der als Gesandter aus dem Vatikan nach Deutschland zum Beobachten geschickt wird, dass aus diesem religiösen Frühling, den man da beobachtet, eigentlich nie ein Sommer wird, sondern dass es sozusagen eine erste Euphorie gibt, die Kirchen sind voll, die Kirchen haben große Funktionen, in der britischen Besatzungszone reisen die Besatzungsoffiziere mit Listen an, mit Deutschen, die man ansprechen kann, um das Gemeinwesen wieder aufzubauen. Und da stehen keine Sozialdemokraten, da stehen keine Antifaschisten, keine Kommunisten drauf, sondern da stehen eben konservative Politiker, die in der sogenannten inneren Immigration waren, oder eben katholische Geistliche, mit denen man jetzt sozusagen wieder anfangen will, den entsprechenden Staat, die entsprechende Gemeinschaft aufzubauen. Und ganz wichtig für die Konstellation bis heute ist das, was wir dann 1949 mit der Verabschiedung des Grundgesetzes beobachten können. Die Väter und die wenigen Mütter des Grundgesetzes übernehmen eigentlich die Kirchenartikel der Weimarer Verfassung fast wörtlich. Es gibt nur ganz wenige Verschiebungen, die wir da haben. Sie tun das, weil sie auf der einen Seite wissen, dass Kirchen- und Religionsangelegenheiten immer hochstrittig sind. Das ist ein Punkt, an dem will man nicht angreifen, weil man weiß, dass man da nur ganz schwer eine Lösung finden wird. Und auf der anderen Seite weiß man, dass man in großen Teilen der Bevölkerung genau diese Rechristianisierungs-Euphorie beobachten kann, sodass man jetzt genau darauf setzt und eine Win-Win-Situation schaffen will. Also eine Gesellschaft, die jetzt zunächst keine andere Orientierung oder gesellschaftliches Fundament mehr hat, soll eben auf diesem christlichen Fundament entsprechend aufsetzen. Und was man dann tut, ist, man übernimmt nicht nur die Formulierungen und die Sätze der Weimarer Kirchenartikel, sondern man füllt zusätzlich die Politik der Zuordnung von Staat, Gesellschaft und Kirche noch sehr viel kirchenaffiner, als man das in Weimar entsprechend beobachtet. Ich fasse sehr was zusammen. Schon zeitgenössisch spricht man von der hinkenden Trennung zwischen Kirche und Staat. Also ein protestantischer Staatsrechtslehrer, Kirchenrechter, Svent, der davon spricht, es gibt ja eine hinkende Trennung von Kirche und Staat. Und Sie sehen das bis heute, was installiert wird, über das juristische Konstrukt der Körperschaft des öffentlichen Rechts werden die Kirchen sozusagen in vielen Belangen an Staates Stadt sozusagen eingesetzt, um dann öffentliche Belange entsprechend zu regeln. Die Kirchen in Deutschland bekommen, also alle beide, sowohl die protestantischen Landeskirchen wie auch die katholische Kirche, bekommen einen großen Einfluss sowohl im Erziehungs- und Bildungswesen, indem man an staatlichen Schulen eben entsprechend Religionsunterricht geben kann. In jedem Rundfunkrat, in jeder Medienanstalt sind Kirchenvertreter mit dabei. Jede Ethikkommission wird mit einem evangelischen und einem katholischen Vertreter oder Vertreterin besetzt. Und wir haben natürlich eine besondere Situation und auch weltweit fast einmalige Situation beim Kirchensteuereinzug, wo man über das sind preußische Bestimmungen letztlich, die dann in der Bundesrepublik weiter fortgeführt werden,
Den Kirchen wird nämlich zugestanden, dass sie über die Steuerlisten der staatlichen, der weltlichen Steuerverwaltung sozusagen auch ihre Kirchenbeiträge entsprechend erheben können. Es lässt sich das Finanzamt bezahlen, also 3% dessen, was die Finanzämter an Kirchensteuern von Ihnen, von mir eintreiben, wird dann sozusagen als Servicegebühr an das Finanzamt entrichtet. Und trotzdem hat diese besondere Form der Kirchensteuer, diese besondere Form des Kirchensteuereinzugs den Effekt, dass wir tatsächlich mit den Landeskirchen und den Bistümern mit die reichsten Kirchenorganisationen weltweit hier in Deutschland zu beobachten haben. Also was da gelingt, ist im Prinzip ein regelmäßiger Geldzufluss auf der einen Seite, ein kontinuierlicher Geldzufluss und ein Geldzufluss, der interessanterweise gar nicht so sehr an die Performance, wenn man so neudeutsch sprechen will, der Kirche gekoppelt ist, sondern der vor allen Dingen an die wirtschaftliche Leistung dieses Landes gekoppelt ist. Also im Moment, obwohl die Kirchen nicht besonders gut dastehen, sprudeln die Kirchensteuerkassen deswegen, weil die Arbeitslosigkeit sinkt. Und in dem Moment, wo die Arbeitslosigkeit sinkt, kommen wieder mehr Menschen in Lohn und Brot, die aus diesen volkskirchlichen alten Strukturen heraus dann wieder Kirchensteuer zahlen und dann fließt eben in die Generalvikariate oder in die Konsistorien entsprechend Geld. Warum, meine Damen und Herren, funktioniert das nicht? Warum, obwohl die Konstellation hinkende Trennung von Kirche und Staat, wie ich die Ihnen geschildert habe, doch so glücklich ist letztlich, oder eigentlich nur ganz positive, warum können wir dann doch in den 70er Jahren feststellen, dass wir einen ersten qualitativen und quantitativen Bruch entsprechend haben? Warum wird aus dem religiösen Frühling nach 45 nie ein religiöser Sommer? Und ich will die Beispiele, mit denen ich das illustrieren möchte, tatsächlich unmittelbar aus dem katholischen Bereich wählen. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich selber Katholikinnen und Katholiken sein, sodass das besonders anschaulich ist. Was wir 1970 beobachten können, dass eben tatsächlich sich viele Menschen entschließen, aus der Kirche auszutreten, oh, das ist super, ist sozusagen der Endpunkt eines langen Prozesses, der sich bereits in den 50er und 60er Jahren andeutet. Natürlich spielt 68 eine Rolle, also die Protestbewegung der Studierenden, der Lehrlinge und der Schüler, die Protestbewegung, die sozusagen eine allgemeine Liberalisierung in der Gesellschaft bringt und nun beginnt man seinen Protest gegen die herrschenden Autoritäten, gegen die normalen Zusammenhänge, die man so gewohnt ist, auch öffentlich zu äußern. Und diejenigen, die sozusagen vorher nur gegrummelt haben und trotzdem in der Kirche blieben, entscheiden sich jetzt, 1970, tatsächlich den Schritt zu machen und entsprechend auszutreten. Wir können aber darüber hinaus, das ist ja kein besonders spektakulärer Befund, sondern das liegt letztlich so ein bisschen auf der Hand. Aber wenn Sie etwas genauer gucken, dann können wir darüber hinaus auch beschreiben, was in den 50er und 60er Jahren eigentlich passiert und was in den 50er und 60er Jahren entsprechend schief geht. Man startet in der Pastoral, also in dem, wie man Glauben versucht, an die nächste Generation weiterzugeben, mit einer relativ traditionellen Form von Gläubigkeit. Auf der protestantischen Seite ist das die Bibellese, auf der katholischen Seite versucht man, die Bischöfe haben gelegentlich etwas andere Vorstellungen, aber versucht man von Seiten auch engagierter Laien, den Verbandskatholizismus wieder zu belegen. Und was wir in diesen Zahlen, in dieser Milieudichte beschreiben können, ist, dass wir einen signifikanten Rückgang haben von denjenigen, die sich dort integrieren lassen. Und interessant ist jetzt der Befund, dass es sehr viel weniger Mädchen und junge Frauen sind, die sich ansprechen lassen, beziehungsweise die in diesen Vereinen und Verbänden bleiben, die für sie gedacht sind, als bei den jungen Männern, also bei den jungen und jüngeren Männern entsprechend. Und wenn Sie dann anfangen, mal nachzugucken, was passiert eigentlich in diesen Verbänden und Vereinen, dann sehen Sie, dass Sie schon in den 50er Jahren eine ganze Reihe von Konflikten feststellen können, die sich beispielsweise in den Verbandszeitschriften niederschlagen. Darf ein katholisches Mädchen flirten? Ist Schminken verwerflich? Warum müssen wir ein Dienstjahr ableisten? Also die Idee, dass man nach der Schulausbildung sozusagen für ein Jahr in irgendeinen dienstähnlichen Zusammenhang geht entsprechend. Und Sie können sozusagen mit Händen greifen, wie in diesen Konstellationen, also wo versucht wurde, ein ganz bestimmtes Mädchen-, Frauenbild in diese Verbände und Vereine für die jungen Mädchen und jüngeren Frauen hineinzutragen, wie das nicht mehr auf Resonanz stößt, sondern wie es dort zunächst zu einem stillen Rückzug kommt, der sich dann in den 70er Jahren auch zum Kirchenaustritt entsprechend verdichtet. Und wenn Sie dann hinzunehmen, dass seit dem späten 19. Jahrhundert die Weitergabe von Glauben vor allen Dingen auf die Schultern von Frauen übertragen wurde, also wir haben eine Feminisierung von Religion seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann sehen Sie, dass wir sozusagen damit schon einen ganz eklatanten Bruch vorbereitet haben, der sich dort entsprechend zeigt. Es gibt ein zweites ganz großes Moment, was in den pastoralen Blättern in den 50er Jahren durchaus diskutiert wird. Und dieses zweite Moment charakterisieren die Seelsorger der damaligen Zeit immer unter dem Begriff der Ehenot. Und das sind diejenigen katholischen Ehepaare, die ihre eigene Sexualität nicht gemäß der katholischen Sexualmoral leben können und deswegen dann anfangen, ihre eigene Religiosität sakramentenlos zu gestalten. In den entsprechenden Seelsorgeblättern der Zeit, in den 50er und 60er Jahren, ist das mit Händen zu greifen. Also viele Pfarrer, die in Zusammenhängen beschäftigt sind, die beobachten das, diskutieren darüber und versuchen dieser Problematik entsprechend Herr zu werden und darauf in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Und wenn Sie eine ganz populäre Auswirkung dieser Tendenz beobachten wollen, dann schauen Sie mal auf die Geschichte der Beichte. Die Ohrenbeichte als eine von sozusagen sieben Sakramenten, ein ganz zentraler Ausdrucksform christlich-katholischen Glaubens. Das bricht in den 60er, 70er Jahren komplett zusammen und ist sozusagen als Form überhaupt nicht mehr präsent oder nur noch ganz am Rande entsprechend präsent. Und was Sie dort beobachten können ist, das ist in vielen Lebensberichten aus der damaligen Zeit bezeugt, die Angst davor, dass von vielen Pfarrern eben das sechste Gebot zum ersten deklariert wurde und sozusagen mit besonderer Werbe verfolgt wurde und dass die Ohrenbeichte vor allen Dingen dazu diente, bestimmte Sexualpraktiken abzufragen und dann eben auch mit Sanktionen zu belegen, die das entsprechend verändern sollen. Also hier haben Sie einen zweiten Zusammenhang, der weit vor Humanae Vitae, also weit vor der Diskussion um die sogenannte Pillenenzyklika 1968, uns erklären hilft, warum eigentlich zu den 1970er Jahren hin die volkskirchlichen Strukturen schon stark erodiert sind. Also wir haben ja sozusagen zwei Sollbruchstellen identifiziert, die uns zeigen können, wie in den 70er Jahren sich vieles verändert. Ich benenne ganz kurz eine dritte. Diese dritte hängt mit einer theologischen Neuorientierung zusammen, die in vielerlei Hinsicht sicher notwendig gewesen ist, die aber die Schwierigkeit hinterlässt, dass die Idee davon, wie katholisches Leben eigentlich zu gestalten ist, relativ diffus wird. Wenn Sie danach schauen, wie man versucht hat, in Elternbriefen, in Anleitungen für den Kommunionhelfer, in den Schriften, in den grauen Schriften für Religionslehrern, Lehrerinnen zu erklären in den 50er und 60er Jahren, wie Glaube zu vermitteln ist, dann sehen Sie sozusagen einen echten Paradigmenwechsel, den Sie dort greifen können. Was in den 50er Jahren in der Regel noch über Sünde und Strafe funktioniert, ist sozusagen in den 60er, 70er Jahren völlig ausgetauscht. Da wird dann nämlich eine Theologie formuliert, die sehr viel stärker auf die Gemeinschaft setzt, die auf Verletzung und Heilung setzt, die auf die Annahme des und der Einzelnen entsprechend reguliert. Und wenn Sie dann danach schauen, wie in pastoralen Zusammenhängen die Idealtypen eines katholischen Christen oder einer katholischen Christin modifiziert werden, dann sehen Sie, dass Sie in den 50er Jahren noch denjenigen haben, der sich in die Ratius Bene Ordinata, also in die wohlgeordnete Schlachtreihe der katholischen Aktion einreiht. Und in den 70er Jahren haben Sie sozusagen einen Idealtyp, der sich vor allen Dingen beschreiben lässt als Suchender, als jemand, der in seinem Leben verschiedene Erfahrungen macht und der sich im Zweifel, wenn es gut läuft für die kirchlichen Zusammenhänge, religiös dabei begleiten lässt und dann in der Liebe dieser Gemeinschaft umfangen lässt. Wenn ich darauf hinweise, dann ist das keine Werbung dafür, zu der Straf- oder Sündentheologie der 50er Jahre zurückzukehren. Aber was ich damit erklären möchte, ist, dass wir hier einen Traditionsabbruch feststellen können, der weit vor vielen anderen organisatorischen Veränderungen zu beobachten ist. Auch die Parteien, auch der organisierte Sport, auch die Gewerkschaften beobachten oder müssen verzeichnen in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass sich Mitgliedschaft und ihnen die Durchsetzungskraft ihrer Organisation in die Gesellschaft hinein frappierend verändert. Aber wir müssen auch sehen, dass die Kirchen in diesem Fall tatsächlich Avantgarde und Vorreiter sind, weil sie sozusagen mit diesem theologischen Paradigmenwechsel eine Form vorgeben, die viel stärker von Individualisierung geprägt ist, die viel stärker von Pluralisierung geprägt ist und die in dieser Art und Weise sozusagen die alte Form, wie sich katholisches Leben denken lässt und praktizieren lässt, ablöst, aber wenig formlos in den 70er und 80er Jahren dann entsprechend anzubieten hat. Und wenn Sie erstmal sozusagen von der theologischen oder von der pastoralen Seite her die eigene Gewissensfähigkeit und die eigene Entscheidungsfähigkeit des Individuums stark in den Vordergrund gestellt haben, dann können Sie nicht auf der anderen Seite das wieder kassieren wollen, um dann die Bindung an die Organisation wieder stark zu betonen. Also es gibt im Prinzip auch innerkirchliche Tendenzen, die tatsächlich diese Auflösung der volkskirchlichen Strukturen bewusst mit befördern und entsprechend hier angestoßen haben. Jetzt sind wir bei 1968, wir haben eine innerkirchliche Polarisierung, es gibt eine Ausdifferenzierung zwischen linkskatholischen und rechtskatholischen Entwicklungen, wir haben den Streit um Humanae Vitae, die Autorität des Papstes, die Bischofskonferenz, die sich in diesem Streit windelweich verhält, die sozusagen versucht, nicht mehr zu respezifizieren, also man greift nicht mehr zum letzten Mittel und fordert von dem Katholiken, der Katholikin sozusagen der Lehre zu folgen, sondern man errichtet letztlich ein breites Dach und versucht auf diese Art und Weise die verschiedenen Formen von Religiosität und persönlicher Lebensüberzeugung, die zu beobachten sind, noch irgendwie unter diesem Dach und unter dieser Einheit entsprechend zu halten. Wir machen einen zweiten Schritt, meine Damen und Herren. Wir überspringen 10, 20 Jahre Geschichte und schauen auf die 1990er Jahre. Und was Sie dort beobachten können, ist nicht die Wiedervereinigung, sondern diejenigen, die dazukommen, sind in der Tendenz schon weniger volkskirchlich strukturiert. Und das haben wir ja eben als Entwicklung eher in diesem Kuchendiagramm abgebildet gehabt. Sondern das sind diejenigen, die speziell in 1990 die Kirche verlassen. Wir sprechen jetzt wieder nur von der katholischen Kirche. Und der erste Grund dafür ist ein ganz einfacher. 1990 wird, das wissen Sie alle, der Solidaritätszuschlag eingeführt. Und wenn man auf der anderen Seite sozusagen mehr Steuern zahlt, versucht man auf der einen Seite diese Steuern zu sparen. Also man kompensiert, was man dort abgeben muss, indem man auf dieser Seite die Kirchensteuern spart. Und das ist sozusagen für viele Menschen der Beweggrund dafür, dass man die Kirche in diesem Moment verlässt, weil die steuerliche Belastung durch die Kosten der deutschen Einheit, die ja lange Zeit verschwiegen wurden und dann sozusagen durch den Solidaritätszuschlag doch entsprechend dann eingefordert wurden, weil man die entsprechend kompensieren will. Jetzt muss man dazu, ja, das kann man plausibel finden, klar, wenn man da mehr zahlen muss, dann spart man am anderen Ende. Auf der anderen Seite macht das aber auch auf ein Problem aufmerksam. Und dieses Problem würde ich so beschreiben, dass viele derjenigen, die in den volkskirchlichen Strukturen groß geworden sind, sozialisiert worden sind, diese Unterscheidung gar nicht mehr machen. Sondern das ist eben eine Steuer, die man bezahlt, wie den Solidaritätszuschlag auch. Sodass wir sehen können, dass diese hinkende Trennung von Kirche und Staat in diesen 90er Jahren für die Kirche als Organisation vielleicht nach wie vor ein gutes Geschäft gewesen ist. Man ist gut eingebunden, man ist gut durchfinanziert, man hat politische Mitspracherechte und so weiter und so fort. Aber für viele gläubige Männer und Frauen ist sozusagen die Deckungsgleichheit, ist die Differenz zwischen Staat und Kirche so weit nivelliert, so weit verschwunden, dass sie überhaupt kein Bewusstsein mehr dafür haben, dass sozusagen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ganz andere Menschen oder ganz andere Strukturen mit diesen Geldern entsprechend gedient werden. Die hinkende Trennung von Kirche und Staat, die sozusagen in den 50er und 60er Jahren noch eine Win-Win-Situation ist für die Kirchen auf der einen Seite und für den Staat und die Gesellschaft auf der anderen Seite, entwickelt sich in den 90er Jahren für die Kirchen zum Problem. Und noch direkter können Sie das in dem Moment sehen, wenn Sie genauer gucken auf die kirchlichen Diaspora-Gemeinden in der ehemaligen DDR. Die Katholiken waren sozusagen immer in einer doppelten Diaspora. Es gab nur wenige von ihnen, also die Zahl der Protestanten und Protestantinnen war viel größer. Und gleichzeitig fühlte man sich im Wahr bedrängt durch die SED-Diktatur. Viele derjenigen, die in diesen katholischen Gemeinden groß geworden sind, haben ihre Kirche immer erlebt in einer gehörigen Distanz zum Staat, in Opposition zu dem, was im Mainstream der sozialistischen Gesellschaft entsprechend passierte. Diese Distanz war auf einmal ganz plötzlich aufgehoben. Man erlebte also sozusagen eine Annäherung an die staatlichen Strukturen mit Militärbischöfen, mit Bischöfen, die sozusagen dann in der Staatskarosse sich kutschieren ließen und so weiter und so fort. Also Zusammenhänge, die das ehemalige katholische Leben in der DDR völlig auf den Kopf stellten, sodass auch die Diaspora-Gemeinden in der katholischen Kirche der DDR, die über 40 schwere Jahre sozusagen zusammengehalten haben, sich in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch in diesen 90er Jahren entsprechend aufgelöst haben. Und der Zusammenhang von Kirche und Staat und die Übertragung der hinkenden Trennung von Kirche und Staat, die ja eigentlich nach dem Subsidiaritätsprinzip so gedacht war, dass man die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die vorhanden sind, dabei unterstützte, sich entsprechend zu organisieren und das gesellschaftliche Leben zu organisieren. Das hat man eins zu eins auf die DDR übertragen, obwohl es dort konfessionell ganz andere Strukturen gab. Und das hat sich auch im Sinne der Kirchen entsprechend tatsächlich aus meiner Sicht zumindest als ein Fehler erwiesen. Es gibt ein zweites Problem, eher aus der Perspektive der Gesamtgesellschaft, die das mit der hinkenden Trennung von Kirche und Staat verbunden ist. Wenn Sie auf die Integration von muslimischen Gemeinschaften in Deutschland schauen, dann sehen Sie, dass in vielerlei Hinsicht, obwohl die rechtlichen Bedingungen nicht ganz schlecht sind und obwohl rechtlich sozusagen alle tatsächlich von gleichen Bedingungen aus starten, dass muslimische Gemeinschaften in Deutschland tatsächlich eine gläserne Decke von einem Staat-Kirche-Verhältnis anstoßen, die sie nicht überschreiten. Es gibt sozusagen in der Politik, in der Handhabung von Religion und religiösen Gemeinschaften in der Bundesrepublik einen Usus, der ganz stark auf die christlichen Kirchen zugeschnitten ist, der sozusagen eine Religiosität und eine andere Religiosität und eine andere Organisation von Religiosität, wie sie in muslimischen Gemeinschaften beispielsweise zu beobachten ist, weniger gut integrieren kann. Und dann haben wir mit der hinkenden Trennung von Kirche und Staat auch auf dieser Seite tatsächlich ein Problem, welches wir da beobachten können. Und jetzt, meine Damen und Herren, die Zeit schreitet voran. Ich kann ja heute mal immer wieder mal auf Ihre Uhr gucken. 2010. Und dann würden wir die Zeit bis heute entsprechend in den Blick nehmen. Und dann kommen wir nun zu einem Zusammenhang. Wenn wir das fortführen könnten, dann würden wir 2013, 2014 einen Ausschlag nach unten sehen, sowohl bei der evangelischen Kirche wie auch bei der katholischen Kirche. Das hängt mit Thebats von Els zusammen. Das ist sozusagen statistisch wirklich signifikant geworden. Und erstaunlicherweise ist das nicht nur ein Katholiken- oder Katholikinnenproblem, sondern auch in den evangelischen Kirchen entscheiden sich viele Menschen auszutreten wegen des Prunk- und Trotzbischofes Thebats von Els. Und was wir jetzt beobachten werden, 2010, 2018 und darüber hinaus, haben wir jetzt eine Phase, die ganz stark geprägt ist, 2010 die Aufdeckung der Missbrauchfälle, also der Missbrauch von Schutzbefohlenen durch Geistliche im Canisius-Kolleg in Berlin, also einer katholisch-kirchlichen Schule. Die Aufdeckung dieser Missbrauchsfälle, die sich sozusagen weltweit immer wieder gesteigert hat in gewisser Weise, also die verschiedenen Berichte, Studien, Analysen, insbesondere aus der amerikanischen katholischen Kirche, bis hin zu dem im letzten Jahr veröffentlichten, dann auch durch die Bischofskonferenz angeregten Untersuchungen in Deutschland, wo wir ja festgestellt haben, dass Dunkelziffer hin, Dunkelziffer her, 4-5% der Geistlichen als in verschiedener Weise als Täter in diesen Missbrauchsfällen identifiziert worden. Das ist jetzt 2010 bis 2018 eine Phase oder ein Zeitraum, zu dem ich als Historiker nur noch wenig sagen kann. Also wenn ich jetzt professionell müsste ich mich jetzt zurückziehen und sagen, das ist irgendwie etwas, Ja klar, wir bewegen uns gerne an die Gegenwart und versuchen sozusagen Trends fortzuschreiben. Aber ich glaube, dass wir qualitativ 2010 eben tatsächlich etwas Neues beobachten können. Weil jetzt die Zusammenhänge, die in der katholischen Kirche eigentlich immer noch gut funktioniert haben, nämlich die Idee, dass katholische Schulen in besonderer Weise nachgefragt sind, auch bei Eltern, die nicht katholisch sind. Die Idee, dass beispielsweise im Religionsbarometer der Bertelsmann Stiftung in allen Befragungen ganz viele Deutsche, also über 70% davon ausgehen, dass es gut ist, wenn Politiker beten. Und die Idee, die dahinter steckt, ist die, auch wenn ich selber nicht religiös bin, kann ich doch davon ausgehen, wenn der Politiker betet, dass er sozusagen in seiner moralischen, ethischen Bindung noch einen anderen Zusammenhang hat, der ihn positiv orientiert. Und das sagen auch viele Menschen, die eben selber nicht religiös gebunden sind in dieser Weise. Und ein dritter Punkt, der, glaube ich, in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, wenn Sie auf die Entwicklung einzelner Pfarreien und Pfarrgemeinden schauen, dann sehen Sie, dass diese in der Regel nicht besonders integrativ sind, dass diese in der Regel aus einer ganz bestimmten Klientel von Menschen sich rekrutieren. Und das sind Lehrerinnen und Lehrer, das sind bildungsbürgerliche Menschen, das sind Menschen, die in der Regel über so viele finanzielle Mittel verfügen, dass sie sich die Freizeit erlauben können, sich in der Gemeinde zu engagieren. Das sind Menschen, die einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben. Und wir könnten das vielleicht ganz grob eben bildungsbürgerlich, Mittelstand, Mittelschicht beschreiben. Und das ist der Zusammenhang, der in vielerlei Hinsicht die volkskirchlichen Strukturen, die wir im alten Westen feststellen können, noch getragen hat. Und in diesen Zusammenhängen spielt eigentlich der katholische Kindergarten, die katholische Schule, sei es Grundschule, sei es Gymnasium, der Kommunionunterricht, der sozusagen dann von dieser Schule aus organisiert wird, spielt aber eine ganz große Rolle. Und meine Frage an die Zukunft wäre, ob es jetzt durch diesen Skandal der Missbräuche, aber auch durch den Skandal der Aufarbeitung, also durch diese wirklich zögerliche Aufarbeitung seit 2010 dazu kommt, dass sich diese Kerne katholischen Lebens, also diese sehr schmalen Vergemeinschaften katholischen Lebens, eben zusätzlich zersetzen. Weil eben die Attraktivität von kirchlichen Zusammenhängen in Bildungskontexten damit entsprechend Schaden genommen hat. Ich glaube, und das ist jetzt ganz außerhalb meiner wissenschaftlichen Betrachtung, das ist auch nicht Thema dieses Buches, was ich Ihnen zu Anfang eingeblendet habe, das ist ja 2013 erschienen, 2016 neu aufgelegt, das war also sozusagen vor dieser Zeit. Ich glaube, dass wir damit tatsächlich noch an einem qualitativ ganz anderen Entwicklungsschub in der katholischen Kirche feststellen werden. Und ich bin ganz gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Also mir scheint es noch unklarer als vorher zu sein, ob es tatsächlich gelingt, die Sozialform oder irgendeine Art von Sozialform zu entwickeln, die nochmal auf ein relativ dauerhaftes, auf ein relativ stabiles und auf ein relativ gesellschaftsprägendes katholisches Leben in Deutschland hinausläuft. Man wird sicher nicht zu den volkskirchlichen Strukturen der 50er Jahre oder auch der 20er Jahre beispielsweise zurückkehren können. Und die meisten von uns werden darüber auch froh sein, dass es nicht so ist, weil in vielfacher Hinsicht die Art der Religiosität, die Art des gemeinsamen Lebens in kirchlichen Zusammenhängen tatsächlich von ganz anderen Momenten geprägt gewesen ist, als wir uns das heute entsprechend wünschen. Aber es wird spannend sein zu sehen, wie heutige Kirchen, Kirchenmitarbeiter, wie auch Laien beispielsweise, versuchen werden, katholisches Denken, katholische Überzeugungen lebbar zu machen und eine Gesellschaftsprägung zu bringen, die tatsächlich das Leben etwas anders macht, als wenn es diesen Bezug zur Transzendenz entsprechend nicht gäbe. Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entsprechend entwickeln wird. Mit diesem Ausblick, meine Damen und Herren, mit diesem etwas nebulösen Ausblick, mit diesem großen Fragezeichen, was ich jetzt formuliert habe, bin ich am Ende und freue mich auf Ihre Kommentare, Fragen und Anmerkungen. Dankeschön für Ihre Geduld.